my family, cybernetics was a way of life. And because it was a way of life, it was about paying attention to the way in which lots of things come together and things happen. Okay, so what's interesting about that is that it was poetry. It was the way in which one phrase changes another. It was one metaphor and another coming together through you, through me. And I'm saying this because for a lot of people, cybernetics is considerably more dry and controlled. And I don't want you to think for one second that when I'm saying that it was poetry, that it wasn't rigorous.
Wollen wir doch diese Konferenzen Kybernetik nennen.
Wir müssen lernen, systemisch zu denken.
And what do I want to explain? Observing and the observer.
Er fragte sich nicht warum, sondern in welchem menschlichen Bezugssystem würde dieses Verhalten Sinn haben.
Hallo und herzlich willkommen zu Cybernetics of Cybernetics. Das ist dein Podcast zu Kybernetik zweiter Ordnung und systemischer Theorie.
Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die für mich auf zweierlei Art etwas Besonderes ist. Zum einen ist es das letzte Interview, das ich persönlich geführt habe und ja, auch die vorletzte Folge dieser Podcast-Reihe. Und zum anderen habe ich einen für mich persönlich ganz besonderen Gast, und zwar Nora Bateson. Das ist die Tochter von Gregory Bateson. Und regelmäßig Zuhörende haben vermutlich schon mitbekommen, dass ich mich intensiv mit Batesons Arbeit befasse, die mich sehr inspiriert. Und deshalb war es für mich einfach was ganz Besonderes, sie kennenlernen zu dürfen. Und zwar fand letztes Jahr im Juli die IFERA-Konferenz in Krakau statt, eine Konferenz zum Thema Family Business Research. Und da habe ich eben mitbekommen, dass Nora Bateson als Keynote-Speakerin und mit einem Workshop eingeladen worden ist und habe gedacht, okay, die Gelegenheit muss ich wahrnehmen, um sie für meinen Podcast zu interviewen, der schon lange angedacht war, aber noch nicht angegangen wurde. Und tatsächlich war das Interview auch ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich an mit dem Podcast, weil das ist eine tolle Gelegenheit. Ich führe das Interview und dann werde ich im Herbst anfangen, den Podcast zu launchen und jetzt mal richtig durchzustarten und auch dann die anderen Gespräche zu planen und so weiter. Ja, ich habe sie dann vorab nicht mehr schriftlich erreicht, habe sie dann aber vor Ort angesprochen und sie hat ganz spontan Ja gesagt. Und das Gespräch ist, wie alle anderen auch, etwas länger geworden, sodass es auch hier wieder zwei Teile geben wird. Ich hatte schon ganz lange den Titel A Way of Being im Kopf. An einer Stelle im ersten Teil jetzt sagt sie aber, it's a way of life. Deshalb heißt so der erste Teil und der zweite dann A Way of Being. Das erneute Anhören hat mir selbst ja sehr viel Freude gemacht und mich total angeregt. Und ich hoffe natürlich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Noch ein paar Worte zu Nora Bateson. Sie hat das internationale Bateson-Institut, das IBI, in Schweden gegründet. Ist eine preisgekrönte Dokumentarfilmerin, hat den Dokumentarfilm An Ecology of Mind produziert, in dem es um Gregory Bateson, sein Leben und ich würde sagen auch ihr Verhältnis zu ihm geht. Ich verlinke euch das alles wie immer in den Shownotes. Außerdem ist sie die Entwicklerin des Warm Data Labs und darüber werden wir auch noch mal etwas mehr sprechen. Sie hat nämlich auch bei der IFERA eine Warm Data Lab Session durchgeführt, an der ich selbst persönlich teilnehmen konnte. Wir kommen also noch mal ein bisschen mehr darauf zurück, worum es dabei genau geht. Nora ist Amerikanerin, lebt aber, soweit ich weiß, in Schweden. Jedenfalls spricht sie kein Deutsch und das Gespräch hat dementsprechend auf Englisch stattgefunden. Ich finde, sie spricht sehr deutlich und auch nicht so schnell. Deshalb denke ich, das kann man gut verstehen. Und ich werde aber trotzdem auf Deutsch kommentieren und habe den Rahmen auf Deutsch gemacht, auch weil ich dann vielleicht, wenn jemand was nicht verstanden hat, vielleicht wird das dann nochmal durch meinen Kommentar ein bisschen klarer und ja, ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn das Ganze auf Englisch wäre, habe ich gedacht. Ich habe im Laufe dieser Podcast-Reihe, insbesondere bei den Interviews, schon öfter den Gedanken gehabt, das ist wie ein Ringen ums Konkretisieren. Ne? Es geht mir ja darum, mit dem Podcast die Dinge möglichst greifbar zu machen, ohne dabei zu stark zu pauschalisieren, zu reduzieren, zu stigmatisieren, zu vereinfachen und insbesondere auch ohne dabei zu dogmatisieren. Und das ist mir bei diesem Gespräch nochmal sehr präsent geworden. Und interessanterweise hat das Gespräch aber bei mir auch gar nicht das Bedürfnis hinterlassen, da noch mehr greifen zu können, sondern ich finde, dass es ganz wunderbar so für sich stehen kann, wie es ist und auch sehr gut an die letzte Stelle der persönlich geführten Interviews jetzt passt. Trotzdem kann ich es natürlich nicht lassen, wie immer auch noch ein paar Gedanken an der einen oder anderen Stelle mit euch zu teilen, die ich dazu habe. Das ist also wie immer gleich. Aber jetzt möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen, genug der langen Einführung. Ich würde sagen, wir legen los und wie immer habe ich auch Nora zu Beginn die zwei Fragen gestellt, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, womit sie sich momentan besonders intensiv befasst. Und als zweites, was ist Kybernetik?
What do you devote yourself to with particular intensity at this time?
Interesting you should ask that, because I've been working on my new book that's coming out in November called Combining. And I was faced with the task, which is a wonderful task, of writing a dedication. And as I sat down to write this, I thought about, my loved ones and my ancestors and my kids and my, who do I want to dedicate this work to? And what am I dedicating my life to? And it was interesting what came out of that, because it wasn't what I expected. And what I thought I was going to say turned out to be really different. Shall I read it to you?
Sure. Okay. That would be great.
Hold on one second. I have to find it in here. If it doesn't read like this in the actual book, you'll know that you heard it first. But the dedication, which really, it's an important question. What are you dedicating your life to?
Right.
And then how that dedication comes to be and takes form is a really interesting sort of observation. I think it's worth thinking about. Anyway, this is what it says. This book is offered to your pheromones that help you fall in love. I give this book to the you of so long ago that felt alone, not fitting into the world people called normal. I offer this work to your one crazy eyebrow hair that has a twist all of its own. This book is for your breath, coming and going unannounced, making you implicit in the same wind that moves the clouds and the trees. I dedicate this book to the way in which you know, even as you try to describe a dream, that your words cannot express the vivid realm you encountered there. But you grope for language anyway. These untamed and unmappable phenomena are reminders of uninvited possibilities to be alive together, beyond illusions of control. To these possibilities, I offer everything I am.
Ja, das ist also die Widmung in ihrem neuen Buch, das letztes Jahr nach unserem Gespräch noch erschienen ist. Und ich muss sagen, während des Interviews konnte ich das gar nicht so richtig so schnell auf Englisch und ich war auch ein bisschen aufgeregt, da konnte ich das gar nicht direkt so ganz greifen. Aber jetzt nach dem nochmaligen Hören und ich habe es auch nochmal nachgelesen, ich habe das Buch nämlich hier auf meinem Schreibtisch liegen, an der Stelle einen ganz lieben Dank an Thorsten Pieper, der es mir geschenkt hat. Und ja, ich möchte einfach nochmal zum Verständnis, falls es euch ähnlich ergangen sein sollte wie mir, nochmal ein bisschen was dazu sagen. Und zwar beschreibt sie so verschiedene Phänomene wie die verrückte Augenbraue, die eine so eine Drehung von ganz alleine hat, oder die Atmung, die einfach so kommt und geht ohne Vorwarnung und das ganz alleine macht. Und dann schreibt sie, das sind diese Phänomene, die erinnern an die ja ungefragte oder unaufgeforderte Möglichkeit zusammenzuleben jenseits der Illusion der Kontrolle. Und ich möchte gar nicht so viel dazu jetzt kommentieren. Ich finde das sehr schön. Und es erinnert mich aber auch, oder ich fand es einfach nochmal interessant, mit der Illusion der Kontrolle, das hatten wir auch in der letzten Folge, inwiefern es eben auch ja nicht nur einen Mythos der Macht gibt, sondern auch ein Mythos oder eine Illusion, finde ich eigentlich noch schöner, der Kontrolle.
Kind of like a rough cut, but I'm going to get to the next question,
okay.
Which is, what is cybernetics?
Mm-hmm. Okay, so you have to understand something about my life. I grew up in a household in which cybernetics was much more, and also still, an intellectual pursuit. For my family, cybernetics was a way of life. And because it was a way of life, it was about paying attention to the way in which lots of things come together and things happen. Okay, so what's interesting about that is that it was poetry. It was the way in which one phrase changes another. It was one metaphor and another coming together through you, through me. And I'm saying this because for a lot of people, cybernetics is considerably more dry and controlled. And I don't want you to think for one second that when I'm saying that it was poetry, that it wasn't rigorous. Okay, the rigor of that is not to be underestimated.
Mm-hmm.
My father was involved in the MACI conferences where cybernetics was born. So there is a way in which some of that thinking was there, of course, prior to the MACI conferences. It just wasn't called cybernetics yet.
Right.
So the thing is, he would actually, I think, have said and has said that his father was thinking, using cybernetic thinking at the turn of the century. But he didn't call it cybernetics yet. So I think it's very important to just remember that this study of cybernetics is a name for something. And it's a wonderful world of great work. That has to stay alive. So in our household, cybernetics was not dry. It was squishy and alive and sticky and complicated and also complex. But for us, I think it was always also connected to ecology. Mm-hmm. And so there was less of the habit of separating the ideas out from a mud puddle or a meadow. So you can study the cybernetics of a family or a society or an organization, but don't forget that in those ways of perceiving those patterns of communication, you're also talking about life. Mm-hmm. So my father was pretty adamant about that. I think it was one of the things that he could do that was almost a little bit nerve-wracking, is that if he caught you thinking in only one context at a time, he would raise one eyebrow and he would give you this look like, don't be lazy. That's lazy thinking.
Mm. And like not complex enough in a way, or
not curious enough.
Mm, okay.
So yeah. You think you want to talk about the fish tank, you're talking about, you know, everything from the algae to the fishes to the culture that likes fish tanks, to the engineering of the fish tank, to the pH of the water, to the way in which we might celebrate birthday parties where you might get a fish tank for your birthday. Okay, so you're not allowed to actually leave any of those anthropological, biological, and engineering contexts out. They're all there in the fish tank.
Eine interessante, nochmal ganz andere Definition von Kybernetik, oder? Zum einen finde ich es interessant, dass sie gesagt hat, es war vieles schon da, bevor es diesen Namen Kybernetik gab. Und das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass viele Konzepte, die Bateson entwickelt hat, dass das schon vor der Zeit der Macy's-Konferenzen war. Also ja, dass es anscheinend etwas war, was auch schon da war, bevor es den Namen dafür gab und nicht erst in diesem Zuge entwickelt wurde. Und ich finde ihr Verständnis von Kybernetik spannend, weil es sich so stark auf die Art und Weise des Miteinanders bezieht. Und da fand ich es richtig gut, was sie in dem einführenden Zitat gesagt hat, das ich ganz am Anfang von dem Podcast gestellt habe, wo sie sagt, ich möchte nicht, dass sie auch nur eine Sekunde lang denken, dass es, wenn ich sage, dass es Poesie ist, nicht gründlich durchdacht wurde. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter was dazu hören, was dieses Miteinander ausmacht und vor allen Dingen sehen, dass es nichts ist, was man unbedingt explizit machen kann oder ja, wo vielleicht auch was verloren gehen würde, wenn man versucht, es zu kopieren, nachzuahmen oder eine Regel dafür zu entwickeln, wie man es umsetzen kann. Aber hört dafür am besten selbst rein. Es geht jetzt weiter mit dem Gespräch.
So, I was actually gonna ask you, when did you start looking into this and when did the idea for the Warm Data Lab develop? But you already kind of answered that it started when you were raised and grew up, right? Mm-hmm. So you were brought up with this way of thinking, not in the manner of being taught, but experiencing it? Could you say it like that?
I think, you know, whenever we're raising kids or being in the house with our family, probably the most potent transmission that's happening is that which isn't said.
Mm-hmm. Right.
So that which was implicit was that life is sacred and that life is everything to be curious and be engaged with and be involved with. So this was something that, it's not like my father had to tell me, I'm really excited about learning about these hummingbirds. It was all over his body. It was in the, you know, the way that he grabbed his camera and went to take the pictures of the hummingbirds. It was all over his excitement at the, in his voice. Mm-hmm. So he didn't need to tell me, and now I am enjoying my learning process.
Right, yeah.
So it was there, and in that, there was all this other stuff, right? So I was learning what it looks like to learn, right? I was learning what it feels like to be in relationship in which there is learning. I was learning to learn, and I was learning how, I didn't know this at all at the time, but what it would be to be with my own children and sharing with them learning. But it wasn't a direct transmission, it was an indirect transmission, which makes it all the more potent, because I can't point to it and say, this is when I learned that, this is where this came from, because it was written into the walls, it was written into the breakfast, it was written into every glance, every movement, every bedtime story.
Right.
So you can't then...
Actually, I feel a little bit like this when I read your father's text. It's not like he's, I always say it's not like at the end, it's like a conclusion, this is the takeaways, but it's a process, and I'm like, oh, this is interesting. But sometimes at the end of the text, when I try to grab it, it's a little difficult to grab, like it takes, for me it takes repetition, but it's still, it's meaningful. And it's changing something in me, but not because he's saying it's like this or it's like that, but it's like an experience, kind of.
Mm-hmm. Like, so, you don't really know what, if you were going to take notes on it, like what would you actually write as the notes?
Right.
He used to drive his students absolutely crazy.
I believe that.
They could never figure out what was going to be on the test.
Right.
And they would ask him, you know, what's going to be on the test?
Yeah.
And of course... That was an absurd question.
You were saying that you do the warm data lab since 10 years. And when did this idea for it start? And
oh, it's such a hard question.
I'm trying to point it out.
Yeah. Well, I know that I was working with two groups at the time. Okay, one was working with paralysis, and the other was working with early childhood education. And in both cases, I was basically studying through my own way of studying the question of how do systems learn.
Mm-hmm.
Okay, so this is something that I'm interested in. How do systems learn? Which is a little bit different than looking at the question of, you know, what is learning or how do people learn, or, right? Because when you look at an entire systemic learning, you're looking at something more, more complex. So, much like the example I just gave you about the fish tank, like how did I learn to think in systemic or cybernetic ways? Well, how could I not?
Mm-hmm.
Right? It was very difficult to not. I had no, it wasn't that there was any option. If you are learning to play violin, where is the learning? Is it in your muscles? Is it in your intellect? Is it in your emotional connection with the music? Is it in your relationship to the music teacher? Is it in the culture that the music is coming from, or the making of the instrument?
Right.
Right?
It's like a combination of many factors.
It's all these things coming together. So that is important when we start to ask questions that I think are the questions of this era around what is systemic change.
Mm-hmm.
So for me, I would like to think about systemic change as systemic learning. That there's something happening that is allowing those relationships and communications to shift because they are learning.
Mm-hmm.
And where is that happening? And it's you cannot immediately point to it.
Right?
Your muscles are giving information to your intellect, is giving information to your emotions, is giving information to your muscles, is giving information to your, you know, your teacher and your, so like where is it? And this was, I think, for me, what got me going on Warm Data, is I wanted to create some sort of process that people could be in where what they were learning wasn't, you know, it's not like you go to a Warm Data lab to learn a thing.
Mm-hmm.
But everything you have learned, you learn something new about.
Right.
And so for me, that was a big shift. Also, I think it came from a frustration or a noticing that there was a lot of information missing. And there was no way to authorize that information.
Mm-hmm.
You could be in a situation and they would say, well, this is the information. And you're like, no, that's not the information. That's not even one bazillionth of the information.
Right.
That's one line off a form. Where are you from? How old are you? What grades do you have? What, you know?
Right.
And then the student is judged based on that. Like, you don't know that person. You don't know what they're thinking. You don't know how their body is. You don't know how their family is. You don't know what their bedroom smells like. You don't know what, you don't know anything about them. How can that possibly be enough information to assess somebody? And I mean, really, I think I feel quite passionate about that because it just feels like such a violence to make these types of assessment of living beings based on decontextualized information.
Right.
And so I just wanted to create a word and a concept to hold all the other information. Where's the rest of the information? Where's the warm data? And it was called warm data because it was information that had its relationships there, as opposed to what happens when you pull things out of context and they become objectified, right? And once you or me or somebody or any organism becomes objectified, they can be exploited. They're seen outside of all those relationships that make relationships that make relationships that they are within.
Sogenannte warme Daten sind also alle diejenigen, die übersehen werden, die Kontexte, Bezüge, Zusammenhänge etc., die ausgeblendet werden. Also alles, auch was ausgeblendet wird, wenn etwas aus einem Kontext herausgerissen und objektiviert wird. Es geht also darum, etwas Ausgeblendetes auch wieder reinzuholen. Spannend, da gibt es einen Bezug zu Spencer Browns Re-Entry, kann ich euch auch mal verlinken. Und es geht ums Lernen und da werde ich euch auch noch einen weiterführenden Hinweis in die Shownotes stellen. Und zwar hat Bateson auch eine Lerntheorie aufgestellt. Aber nochmal zurück zu Warm Data. Ich hatte ja selbst die Gelegenheit in Krakau an einem Warm Data Lab von Nora teilzunehmen. Und das war eine wirklich interessante Erfahrung. Also erstmal war es so vom Setting her, dass es mehrere Stuhlkreise gab Und diese waren unterschiedlichen Themenbereichen, man könnte auch sagen Kontexten zugeordnet. Zum Beispiel Kultur, Geschichte, Ökologie, Bildung, Erziehung. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls war es so, dass ich will jetzt gar nicht das Format im Detail zu beschreiben, aber was für mich wesentlich war, man konnte flexibel zwischen diesen Kontexten switchen und hat sich auch mit den anderen Teilnehmenden zu einem vorgegebenen Impuls unterhalten. Und ich befasse mich ja viel mit Konflikten und es kamen viele Themen auf, die Konfliktpotenzial bergen. Also wo es häufig sehr konträre, starke Meinungen gibt. Und dadurch, dass man aber, also irgendwie anhand des Formats, ich würde sagen dadurch, dass es dieses flexible Wechseln möglich war und die anderen Kontexte auch präsent waren, hat sich nicht dieses Konfrontative ergeben, sondern eher ein Verständnis dafür, womit jetzt die Position der anderen Person zusammenhängt. Also es hat zu mehr Verständnis beigetragen. Es ist nicht so leicht zu erklären. Ich glaube, das Beste ist auch einfach, wenn man es selber erlebt. Aber ich wollte euch trotzdem zumindest einen kleinen Einblick geben, was für mich so als sehr prägend in Erinnerung geblieben ist von dieser Erfahrung der Teilnahme an einem Warm Data Lab.
You were also saying how the polarization can be like broken apart by adding context, and that's what you did in this session, right? So it's like a way to, by adding context, to avoid that people are much focused maybe on their position and having a conflict as well.
Mm-hmm. Yeah, this is an era that's kind of defined by polarization. And the algorithms that are various forms of social media and other media are sort of grooving us into generate more polarization. So this is a really important thing to be looking at. On the one hand, I am happy to see that there's room for lots of different forms of identity and lots of different ways of, you know, thinking about things, from everything from whatever, gender to politics to ecology to whatever. And that means that there's a lot of old ideas and confinements that are breaking. And of course, in the midst of that, there's people who are gripping for old ideas. What's funny is that they're doing it in ways that are new ways, but they don't see that that's new. Anyway, that's a funny thing. So dividing people is inherently devitalizing. Living systems need to be in relationship with living systems. Lots of living systems. So this polarity is not just nothing. It's actually a kind of second order or more violence to the possibility of ongoing species continuation. So it's quite serious. What happens in a warm data lab, and I just want to say that because on the one hand I think the polarity is important and interesting and conflict makes it possible to see new things, and on the other hand we are still in an ecology of relational process. And if you have, if those divisions become too great, then you get isolation. And that isolation does not produce life. So how to hold this? And one thing that I would never want to do would be to tell people that they all had to play nice and everyone has to be respectful to everyone.
Mm-hmm.
Now, that seems like a really good thing to say. But in my experience, the meta communication of that is this. I'm telling you that you have to be respectful and nice to each other because actually I know you don't want to be.
Mm-hmm.
I'm telling you this because I want you to be, to feel like you're in a safe space. And the only reason I would want you to feel like you're in a safe space is if I knew that actually there was the possibility that this isn't a safe space. So I think we're in a lot of sort of loopy, you know, social constructs of communication, of how to hold conversation and communication in this time when it can get really volatile really quickly. How do we deal with conflict? How do we deal with these disagreements? Now, the thing also is that in order to generate a polarity, you have to have a loss of context. You have to decontextualize. Just if you think about that, in order to actually do this, you have to abstract, objectify, and take away all the story around something that would make it make sense. Anything makes sense if you're given, if you show the context. Horrible, awful, terrible things
mm-hmm.
can make sense. It doesn't make them right. And that's, I'm not interested in making both sides correct or all sides correct. It's not about correct. It's about perception of those complex processes that are producing a way of learning to be in the world. And how do we actually create a space in which there's enough different contextual inputs and questionings and conversations going on that that polarity doesn't have a place in the room. And it's not that there's things I don't agree with. It's that there is, you know, we could get into an argument, for example, about climate change, or we could get into an
mm-hmm.
argument about, I don't know, gender relations, or we could get into an argument about religion. But once you start to have other contexts there, culture, history, technology, politics, ecology, education, economy, suddenly that thing is held in a very different way. And so the way that people are responding to each other is shifted. Not because it's been somehow placated or, you know, repressed. On the contrary, because there's been an enormous sensitization to the complexity that's there.
You were mentioning also first and second order, and in the warm data session we just had, you had this nice example with the lion.
Mm.
Could you explain, like, tell us this again and how it can show the difference between a first and second order approach?
Mm-hmm. Yeah, and it's a interesting kind of example because a lion isn't in some ways like you and me. But in some ways, a lion is very much like you and me. So we have to be careful looking at this example, not to get too lost. Right, my dad used to say the major problems in the world are the difference between how nature works and how people think.
Mm-hmm.
So when we look at how nature works, you have this lion and he's hungry and he wants his breakfast and he sees an antelope and he eats the antelope, and he's dealing with the first order problem, which is he's hungry. See antelope, eat antelope. Okay?
Mm-hmm.
So that is where most of our sort of human civilization problem solving is sitting. Identify the problem. I am hungry. Identify the solution. Eat the antelope. Make a strategy of how to do the thing. Okay?
Mm-hmm.
So we spend a lot of time on this first order. So what's missing from that? What else is happening? And there's a lot more happening. Okay, so what the lion really wasn't thinking about when he was hungry was that by eating this antelope, he would also be contributing to the conservation of the savanna grasses. And that in this conservation of the savanna grasses, there is also the drought resistance. So that all the other little organisms that are in those grasses, some of which become the fleas and the birds and the trees that can grow in that place that feed the other creatures or where the lion will sleep, are all part of this ecology. Okay, and that's on one end. And on the other end, there's a whole microbiome world inside that lion of microorganisms that are also in ecology. And there's what the lion's been up to, using up the fuel of raising its children or, you know, walking around in the savannah and doing this and that, sleeping maybe in the sunshine. So the problem of not perceiving ecology for a lion isn't really an issue, because that hunger, that appetite, is directed toward the antelope in the same way that my dedication was talking. It's happening in ways that are unannounced. The stripes on the antelope's hide are in the perception of the lion, and the way that the antelope runs makes the lion want to run after it. There's things going on that are beyond. So our desires and appetites, our sense-making processes, our sensitivities, and our way of living is oriented toward another world. And so if we achieve first-order success at solving the problems that we identify, we will actually create a world of other disruptions of multi-contextual ecological processes. But there's a real loss of ability to perceive in that way. Will we ever perceive in that way? Have humans ever perceived in that way?
Das war jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen was zum Unterschied zwischen erster und zweiter Ordnung und auch dazu, warum Bateson, denke ich, sagen würde, erkenntnistheoretische Irrtümer können zur Selbstzerstörung beitragen. Ich finde, das wird schön ersichtlich an diesem Beispiel von Nora. Wenn der Löwe seine Probleme auf eine First-Order-Art löst, also Problem identifiziert, dann die Lösung, dann die Strategie und das dann durchführt, also auf eine eher lineare Art und Weise, dann ist das unproblematisch, weil es Teil des ökologischen Kreislaufs ist. Außer natürlich, es gibt eine Überpopulation an Löwen, dann gerät das System auch ins Ungleichgewicht, das kennen wir ja auch. Aber wenn wir Menschen, sagt sie, versuchen so unsere Probleme zu lösen, dann kreieren wir eine Welt mit neuen Störungen und kreieren eher größere Probleme. Zum Beispiel, warum gibt es überhaupt Überpopulation? Soweit ich weiß, ist das ja in der Regel immer aufgrund von Eingriffen des Menschen. Wir sprechen beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter darüber, bevor es dann noch um andere Themen geht. Und zwar unter anderem um Lösungen, Gucklochmenschen, Programme oder Verfahren zur Selbstoptimierung. Wir sprechen nochmal übers Lernen und hören eine super spannende Anekdote aus Noras Kindheit mit ihrem Vater. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und dann freue ich mich natürlich über ein Like oder eine positive Rückmeldung. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, schickt mir gerne eine Frage, die ihr jemandem stellen möchtet, der Heinz von Förster noch persönlich und sehr gut kennengelernt hat. Bisher ist erst eine Frage eingegangen, was auch kein Problem ist, wenn es so bleibt. Ich werde die Folge auf jeden Fall mit ausreichend Themen füllen können. Aber es ist ja auch eine schöne Gelegenheit und vielleicht möchte die ja auch noch jemand wahrnehmen. Dann schickt mir eure Frage gerne per Spotify-App, über LinkedIn, Instagram oder per Mail an lina.nagel@uni-wh.de. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs heutige Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.
Verstehen zu wollen, was der andere sagt. Und wenn es nicht versteht, dann sagt, liebe, bitte, liebe Gregory Bateson, sag doch noch einmal, was du da gemeint hast. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, noch einmal die Sache, eine Paraphrase gemacht. So ist ein unerhörtes Gespräch. Mann. Niemand hat von sich gesagt, ich werde ihnen zeigen. Ich werde hören, was der sagt. Daher war das eine unglaublich kooperative Gruppe. Das hat mich fasziniert. Da habe ich unendlich viel gelernt.